Ja, danke André für den Tageswitz. Der war zum Totlachen. ja, ich möchte an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken für den letzten Sonntag, dass ihr an unser Fest gekommen seid und uns beehrt habt mit eurer Anwesenheit. Ich möchte ganz herzlich danken für alle, die mitgewirkt haben und das ermöglicht haben, an ganz verschiedenen Punkten praktisch mitgeholfen haben, dass wir zwei, Susi und ich, hätten ja das allein am Tag selber nicht können. Darum herzlichen Dank auch für alle, die uns etwas noch geschrieben haben, ein Kärtchen gegeben haben, etwas geschenkt haben. Also ganz herzlichen Dank. Einer von meinen Jugendfreunden von Brattelen, der hat gesagt, ja, du musst diesen Leuten ein bisschen etwas von deiner Jugend erzählen, die kennen dich ja gar nicht und so. Und dann war es ja so gewesen, dass Nella dann unten etwas erzählt hat, ein bisschen. Und Nella ist ein bisschen vorbelastet. Beim letzten Mal, wo wir so gefeiert haben, ist einer von meinen Jugendfreunden so gekommen und sie ist auch dort gestanden und dann hat man sich so begrüßt und dann sagt er, ja, das hat aber noch Haufen Leute und so, nicht? Dass die alle für dich gekommen sind, Gott, und so. Dann habe ich gesagt, ja, weißt, die haben ja alle gezahlt, dass sie kommen. Und dann sagt er zu ihr, die dort schon, ja, hättest du aber auch noch schönere können nehmen. Genau, das ist die Nella und jetzt hat sie ja erzählt, dass ich einmal erwähnt habe, dass, als ich auf dem Bau geschafft habe und Küchen gemacht habe, dass ich dann immer den Dreck, den Abfall vom Küchenbau, Duschschnitt und den Spön und so unter die Küchenabdeckung da habe. Oder? Und dann hat sie bei den deutschen Küchen eine Blende und dann ist dann das erledigt. Und das ist so. Und sie hat ja gesagt, sie hoffe, man könne sich ja noch ändern. Und jetzt werde ich euch den Beweis erbringen, dass ich mich geändert habe. Ja. Diese Woche wurde bei uns die Haustüre ausgetauscht und ich hatte die Ehre, die alte herauszureißen. Und ihr seht, ich habe also unten alles herausgesaugt. Extra herausgesaugt. Also ich habe mich gebessert. Aber es war auch nicht richtig. Genau, Sie haben es gesehen, ich habe es noch fotografieren von Michi Heiniger, also das ist beglaubigt, aber es war zu sauber. Nachher haben sie ein Holzstück gesucht, damit sie den Graben wieder füllen konnten. Also es war auch nicht in Ordnung. Ja, also, aber ich habe mich gebessert. Also der Glaube hat irgendetwas in meinem Leben bewirkt. Und im Leben der Personen, mit denen wir uns in der letzten Zeit befasst haben, mit dem Hebräerbrief, da hat der Glaube in ihnen bewirkt, dass sie alle Schlüsselpersonen waren. Es waren alle Schlüsselpersonen. Die Marie Curie war ja auch eine Schlüsselperson für den Bereich der Radiologie und so weiter. Habe sie zwar auch nicht gekannt, aber sie war das. Und Schlüsselpersonen sind Menschen mit Einfluss und Verantwortung. Schlüsselpersonen, die haben etwas zu sagen und sind Entscheidungsträger. Schlüsselpersonen sind bereit, mitzuarbeiten, um zu helfen. Sie ermöglichen etwas. Schlüsselpersonen sind Türöffner. Und Schlüsselpersonen sind Menschen, die den Glauben von anderen stärken. Und Rahab war eine solche Schlüsselperson. Und sie wird effektiv mit Namen genannt in der Liste der sogenannten Glaubenshelden und Heldinnen. Wir haben ja da gesehen, dass Sarah gar nicht unbedingt wirklich aufgeführt ist, aber bei Rahab ist es so. Die steht da. Und da steht von ihr in Hebräer 11, 30 bis 31, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Also Rahab wird direkt im Zusammenhang mit der Eroberung von Jericho genannt. Und das ist kein Zufall, denn für die Eroberung von Jericho war Rahab eine Schlüsselperson. Sie war eine Schlüsselperson, weil sie eben die Kundschafter mit Frieden im Frieden aufgenommen hatte. Und dadurch wurde möglich, dass Jericho eingenommen werden konnte, obwohl die Mauern so groß waren, dass die Stadt als uneinnehmbar galt. Und mit der Einnahme von Jericho war das auch eine Schlüsselstelle, denn das ermöglichte dann die Einnahme des verheißenen Landes. Und so wurde Rahab zur Schlüsselperson für das Volk Israel. Rahab, eine Prostituierte, eine Frau, die gar nicht eine Jüdin war, eine Heidin sozusagen, eine Frau, die es mit der Wahrheit auch nicht so ganz genau nahm, aber eine Frau, die Glauben hatte. Und über diesen Glauben wird in Josua 2 berichtet. Und das liest uns jetzt Susanna Meister vor. Josua 2, 1 bis 24. Danke, Susanna, dass du uns das vorlesest. Ja, genau.
Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten. Und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tod errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder. denn ihr Haus war an der Stadtmauer. Und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprachen zu ihnen. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, das euch nicht begegnet, das euch nicht begegnen, die euch nachjagen. Und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn. Aber wir seien unschuldig, doch das Blut aller, die in diesem Haus sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns schwören lässt. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josa, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden.
Danke, Susanna, fürs Lesen dieses Textes. Ja, Rahab war eine Schlüsselperson für Jericho. Und sie war es nicht, weil sie Einfluss hatte in der Stadt, denn den hatte sie eigentlich nicht, sie wurde gemieden von den Einwohnern. Sie hatte auch keine militärischen Kenntnisse, sie war auch nicht irgendwie kundig, wo eine Schwachstelle gewesen wäre in der Mauer. Und es war auch nicht so, dass sie gewusst hätte, wie man die Stadttore öffnen könnte und die Israeliten hineinzulassen. Sie war eine Schlüsselperson durch ihren Glauben. Sie hatte Glauben, und zwar Glauben an den Gott Israels. Und es heißt hier in Vers 6, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel, unten auf der Erde. Also sie hatte Glauben in den Gott Israels. Und sie hatte den Glauben daran, dass dieser Gott dem Volk Israel den Sieg schenken würde. Sie sagt: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Also Rahab hatte Glauben in die Kraft und in die Allmacht Gottes und in den Sieg Israels. Und mit diesem Glauben stärkte sie die Kundschafter. Die gingen dann zurück und berichteten Josua eben nicht wie beim ersten Mal der Landnahme: Das Land ist uneinnehmbar, sondern sie berichteten mit gestärktem Glauben und sprachen: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Also Rahab war eine Schlüsselperson, und sie war eine Schlüsselperson, weil sie eben den Glauben anderer gestärkt hat. Sie stärkte den Glauben der Kundschafter, sie stärkte den Glauben von Josua, sie stärkte den Glauben des ganzen Volkes. Und durch ihren Glauben konnte Jericho eingenommen werden. Das Volk Israel eroberte ja Jericho nicht mit militärischer Stärke, nicht mit Verhandlungsgeschick oder mit strategischer Kühnheit, auch nicht mit menschlicher List. sondern sie eroberten es durch Glauben. Mit Glauben an die Macht, an die Kraft, an das Eingreifen, an das Handeln Gottes und an seine Treue zu seinen Versprechen. Und der Glaube, den hatte Rahab in ihnen gestärkt. Und das machte sie zu einer Schlüsselperson. Ihr Handeln hatte den Weg bereitet, dass Jericho eingenommen werden konnte, dass das verheißene Land in Besitz genommen werden konnte und das Volk Israel in seiner Berufung leben konnte. Das machte Rahab zu einer Schlüsselperson. Und durch den Glauben konnte sie ermöglichen, dass Gott seine Versprechen einhalten konnte. Und das ging weit über die Ereignisse in Jericho hinaus. Rahab wurde nach der Eroberung Teil von Gottes Volk. Und sie heiratete dann den Vater von Boas. Und der Vater von Boas wurde zum sie wurde dadurch zur Urgroßmutter von David. Und das ist ja die Familienlinie, aus der Jesus stammt. Und jetzt glaube ich, habe ich etwas überhüpft. Nein, doch nicht. Genau. Und das lese ich euch jetzt vor, weil Rahab noch an anderer Stelle als Schlüsselperson vorkommt. Nämlich in Matthäus 1, 1 bis 16. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, der Stammbaum von Jesus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas. Salmon zeugte mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Und dann geht es weiter. Und dann kommen die komplizierteren Namen. Eliud zeugte Eliaser. Eliaser zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, der Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das ist der Stammbaum von Jesus. Und darin kommt Rahab ebenfalls vor, als Schlüsselperson. Durch ihren Glauben wurde Rahab eine Schlüsselperson im Stammbaum von Jesus, in der Heilsgeschichte von Gott, in der Segenslinie Gottes. Und das sind auch wir. Auch wir sind da eingebunden. Und wir sind es, wenn wir den Glauben von anderen Menschen stärken. Wenn wir durch unseren Glauben den Glauben von anderen stärken in einen großen Gott, in einen Gott, der seine Versprechen einhält, in einen persönlichen Retter, wenn wir den Glauben stärken, dass Menschen Lasten bei Jesus ablegen, in die Freiheit gelangen, Kinder Gottes werden, Schritte im Glauben wagen, in ihrer Berufung leben, verheißenes Land, das ihnen persönlich verheißen ist, einzunehmen und geistliche Wahrheiten erkennen. Menschen, die ihren Glauben leben, sind Schlüsselpersonen für ihr Umfeld, für ihre Familie, für ihren Beruf, für ihre Nachbarschaft, für die Gemeinde. Menschen, die ihren Glauben leben, sind Schlüsselpersonen. Und für mich sind so Schlüsselpersonen, die ihren Glauben gelebt haben, zum Beispiel Jonathan Haidt aus der Gemeinde in Pratteln, in der ich in meiner Jugendzeit dazu kam. Und Jonathan war ein Landwirt und er war jemand, der meinen Glauben gestärkt hat durch sein unerschütterliches Vertrauen in Jesus. Da war jemand, der, da merkte man, der ist mit Jesus verbunden und geht vorwärts. Oder eine Schlüsselperson, die ihren Glauben gelebt hat, war für mich zum Beispiel Matthias Altweg. Das war ein Praktikant in unserer Gemeinde und er war einer von wenigen Personen, die an mich geglaubt haben. Die meisten Menschen haben eigentlich nicht unbedingt an mich geglaubt, also an mich geglaubt, gell? Also alles relativ, einfach mir etwas zugetraut haben. Und er hat mir zugetraut und er war der Erste, der gefragt hat, ob nicht eine Ausbildung auf St. Krishona etwas für mich wäre. Vorher kam das niemandem in den Sinn, niemandem. Oder eine andere Schlüsselperson ist für mich Theo Grubenmann. Er hat bei unserem Fest ein Gedicht vorgetragen über Leben und Leiden eines Pastoren und so, oder Freuden oder das Leiden der Gemeinde am Pastor. Und Theo ist für mich auch eine Schlüsselperson für jemanden, der verfügbar ist für das Reich Gottes, den man jederzeit fragen kann, der sich einbringt und der ein evangelistisches Herz hat, dass es einfach grandios ist. Eine Schlüsselperson. Für wen könntest du mit deinem Glauben eine Schlüsselperson sein? Rahab war es für die Kundschafter, die bei ihr gelandet waren. War sie eine Schlüsselperson, weil sie ihren Glauben gestärkt hatte und das hat dann eine Kettenreaktion angetreten bis zur Einnahme des Landes. Und das war möglich, weil Rahab ein Risiko eingegangen ist. Und ein Risiko eingegangen, kann man sagen, das ist eigentlich eine Untertreibung. Wenn man bedenkt, Rahab hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, zusätzlich noch als Frau, oder? Das war ja, war man noch schutzloser, der Willkür ausgeliefert. Sie hat ein Risiko auf sich genommen, hat ihr Leben riskiert, indem sie die Männer bei sich aufnahm. Dann hat sie die Kundschafter auf ihrem Dach versteckt. Also kann man ja nicht sagen, dass es dann irgendwie, ja, das war alles nur Zufall und so. Sie hat die Soldaten auf die falsche Fährte gesetzt, weggelockt. Sie hat dem Versprecher, dem Versprechen der Kundschafter vertraut, dass die ihr Versprechen halten werden und sie verschont wird. Sie hat die Männer am Seil heruntergelassen, dass jeder sehen konnte. Und nachher hat sie es rausgehängt von Anfang an. Also alle konnten eigentlich das rote Seil sehen, die von der zur Stadt zurückgingen. Also Rahab hat für ihren Glauben ein großes Risiko eingegangen. Und das ist etwas, das den Glauben ausmacht. Wenn man glaubt, dann geht man ein Risiko ein. Denn Glauben heißt Vertrauen. Und wenn ich jemandem vertraue, dann gehe ich ein Risiko ein. Wenn du deinen Arbeitskollegen vertraust, dann gehst du ein Risiko ein. Wenn du einem Geschäftspartner vertraust, gehst du ein Risiko ein. Wenn du dem Arzt vertraust, gehst du auch ein Risiko ein. In jeder Beziehung gehst du ein Risiko ein. Glauben bedeutet ja Vertrauen, ist ein Beziehungsbegriff und kein Wissensbegriff. Wissen im wissenschaftlichen Sinn, im empirischen Sinn ist Glauben nicht. Und was man nicht wissenschaftlich beweisen kann, das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Und wenn wir uns ein Beispiel nehmen wollen am Glauben von Rahab, dann müssen wir ebenso bereit sein, ein Risiko einzugehen wie Rahab. Wenn du an Gott glaubst, ist das ein Risiko. Es besteht das Risiko, dass es Gott überhaupt nicht gibt. Diese Möglichkeit kannst du nicht ausschließen. Es kann sein, dass Vergebung ein gutes Gefühl war, aber eine reine Illusion. Es kann sein, und das, mit diesem Risiko lebst du, dass Gott deine Erwartungen nicht erfüllt, bis an dein Lebensende nicht. Es ist ein Risiko, dass Gebete nicht erfüllt werden, dass Gott nicht eingreift, dass Gott noch einmal ganz anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Das Risiko existiert. Wenn du an Gott glaubst, lebst du mit diesem Risiko. Und wenn du deinen Glauben lebst, aktiv, dann lebst du auch mit einem Risiko. Wenn du Schritte wagst, dann riskierst du, dass du hinfällst. Wenn du neues Land einnimmst, dann gibt es das Risiko, dass du auf Widerstand stößt. Wenn du einen Dienst übernimmst, dann besteht das Risiko, dass sich das in Arbeit auswächst, die du da vorher gar nicht so gesehen hast. Und ich kann euch sagen, als wir hier umgebaut haben, habe ich mir das auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Das Ganze hat sich ganz schön in Arbeit ausgewachsen, nicht? Also das Risiko besteht, wenn du irgendwo zusagst, etwas zu tun. Wenn du der Stimme des Heiligen Geistes folgst, dann besteht das Risiko, dass er dich anders führt, als du das dir vorgestellt hast. Wenn du Aufgaben übernimmst, dann besteht das Risiko zu scheitern. Wenn du die Wahrheit sagst, dann besteht das Risiko, dass das dich teuer zu stehen kommt, nicht? Wenn du dazu stehst, was du gemacht hast, gibt es vielleicht trotzdem eine Verurteilung oder eine Buße, obwohl du die Wahrheit gesagt hast. Den Glauben aktiv zu leben, das ist verbunden mit einem Risiko. Und wenn du vom Glauben erzählst, dann ist das auch ein Risiko. Du lebst mit dem Risiko, dass die Leute das nicht hören wollen, dass sie dich nicht sehen wollen, dass sie dich nicht mehr hören und sehen wollen, dass du ausgegrenzt wirst oder, wie es weltweit geschieht, verfolgt wirst. Glauben ist immer verbunden mit einem Risiko. Und das Risiko muss nicht so groß sein wie bei Rahab. Es muss nicht so beängstigend sein wie bei Daniel in der Löwengrube. Es muss nicht so riesig sein wie David mit Goliath. Es muss nicht so nass enden wie bei Petrus, als er auf dem Wasser gegangen war. Es muss nicht so schmerzhaft sein wie bei Paulus, der x Folterungen erlebt hat. Und auch nicht tödlich enden wie bei Stephanus. Das Risiko im Glauben kann bescheiden sein, es kann überschaubar sein, alltäglich, für andere unbedeutend, aber es muss vorhanden sein. Denn Glauben ohne Risiko, das gibt es nicht. Und darum fällt es vielen Menschen schwer zu glauben, an Gott zu glauben, weil es ja noch das Risiko gibt, das sie nicht gibt. Oder Jesus zu vertrauen, das Risiko möchten sie nicht eingehen, Jesus die Herrschaft über das eigene Leben zu übergeben, sich führen zu lassen vom Heiligen Geist. Sie haben Angst und es fällt ihnen schwer, Schritte zu wagen, weil sie Angst haben vor dem Risiko oder sich für den Glauben zu exponieren. Viele haben Angst vor dem Risiko. Und das habe ich auch. Ja, das geht mir genauso. Ich liebe doch Sicherheiten. Als ich früher auf dem Bau gearbeitet habe, habe ich nicht nur den Dreck unter die Möbel geschoben, Entschuldigung, Frau Wüst, Mr. Altrigas, sondern ich habe auch immer einen Schiftholzkübel dabei gehabt. Und der Schiftholzkübel, da war alles drin. Da war Schrauben drin, Kittspritzen, Fifle und so, ja, alles war da drin, immer im Gedanken. Wenn alle Stricke reißen, dann krame ich im Schiftholzkübel. Da finde ich noch irgendwas, was ich gebrauchen kann. Eine gewisse Sicherheit. Oder ich bin doch gerne gut vorbereitet. Das Risiko, plötzlich nicht mehr weiter zu wissen hier vorne. Oder das ist mir zu groß, darum bin ich gut vorbereitet. Oder ich gehe eigentlich gerne ein Risiko ein. Und Scheitern ist für mich ein No-Go. Das möchte ich nicht. Ich vermeide das Risiko wie viele andere. Aber das Risiko gehört zum Glauben. Der Glaube lebt vom Risiko, vom Vertrauen. Und Vertrauen ist immer ein Risiko. Und das sieht man an der Geschichte von Rahab. Rahab ist ein Risiko eingegangen. Und das Geniale an der Geschichte von Rahab ist, das Risiko hat sich gelohnt. Das Risiko hat sich gelohnt. Das Risiko, das sie eingegangen war, hatte dazu geführt, dass sie erleben konnte, wie sie bewahrt wurde. Die Männer wurden nicht entdeckt. Sie konnte das Wirken, das Eingreifen Gottes hautnah erleben, indem die Mauer eingefallen war. Sie konnte Gottes Rettung erfahren mit ihrer ganzen Familie. Sie konnte Gottes Fürsorge erleben, indem sie Teil von Gottes Volk wurde und sogar die Stammmutter von Jesus. Sie konnte Gottes Segen erleben im Stammbaum und in der Heilsgeschichte von Gott. Das Risiko hatte sich gelohnt für Rahab. Und es lohnt sich auch für uns. Wenn du ein Risiko eingehst, kannst du Gott erleben, erfahren, hören. Du kannst dein Eingreifen erleben. Es wird möglich, Gebetserhörungen zu erleben. Du kannst Vergebung erleben, Rettung. Du kannst erfahren, wie Gott treu ist, wie er segnet. Du kannst erleben, wie der Heilige Geist führt, wie er redet, wie er Kraft gibt. Aber das geht nur, wenn du bereit bist, ein Risiko einzugehen. Wer keine Risiken eingeht im Glauben, kann auch nicht erleben, dass es sich lohnt, ein Risiko einzugehen für seinen Glauben. Wenn du ein Risiko eingehst, kannst du aber erleben, wie Rahab, dass es sich lohnt. Und der größte Gewinn für Rahab war ja, dass sie gerettet wurde. Sie wurde verschont. Sie ist nicht umgekommen. Und eigentlich war das Risiko, das sie eingegangen war, das hat sie mit der Absicht getan, gerettet zu werden. Darum hat sie überhaupt das Risiko auf sich genommen. Und das wird ja im Hebräer so verknüpft. Und darum heißt es ja dort: Durch den Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter im Frieden aufgenommen hatte. Also Rahab hatte ja die Kundschafter aufgenommen, im Frieden aufgenommen, damit sie gerettet werden konnte. Und damit hatte Rahab einen Glauben, der sie gerettet hatte. Und das Zeichen für diese Rettung war das Seil, das aus dem Fenster hing. Das Zeichen für die Rettung war das Seil, das sie zum Fenster hinaus hängen sollte. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, wenn du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniederlassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines ganzes Hauses. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn. Aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser, unserer Sache frätst, so wird das Eid, sind wir des Eides los. Also die Männer gaben Rahab ein mündliches Versprechen, dass sie und ihre Verwandten gerettet werden. Und als Zeichen sollte sie das Seil aus dem Fenster hängen. Und das machte aus ihrem Glauben einen Glauben, der rettet. Und wir haben ja auch einen Glauben, der rettet. Einen Glauben, der uns rettet vor der Verlorenheit. Einen Glauben, der uns rettet vor dem Gericht Gottes, der uns ewiges Leben schenkt und uns rettet vor der Verlorenheit. Und für diese Rettung haben wir nicht nur ein mündliches Versprechen, wie Rahab das gehabt hatte von den Kundschaftern, sondern Jesus hat uns das schwarz auf weiß und schriftlich in der Bibel gegeben. Und dort steht bei Jesus als Zeichen eben beim Abendmahl, wo er sagt: Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Also Jesus verspricht, dass er sein Leben gegeben hat, um uns zu erlösen und uns zu ermöglichen, Kinder Gottes zu werden, von Schuld freigesprochen zu sein, erlöst zu sein. Und als Zeichen dafür hat er das Abendmahl eingesetzt. Das Abendmahl ist ein Zeichen für unsere Rettung. Und es ist ein Zeichen, in dem wir unseren Glauben bezeugen. Darum ist die Idee auch, dass die beim Abendmahl teilnehmen, auch glauben, dass sie erlöst sind durch Jesus Christus. Und es ist ein Zeichen, dass wir, indem wir den Glauben stärken. Wir stärken unseren Glauben. Unseren Glauben an einen Gott, der uns gerettet hat. Jesus Christus. An einen Gott, der seine Versprechen einhält, die er gegeben hat. Wie es in der Geschichte von allen Personen eigentlich der Fall ist, die im Hebräer vorkommen. Bei allen waren Verheißungen, Versprechen zentral, die Gott gegeben hatte. Und an einen Gott, der das tut, an den glauben wir. Und wir glauben an einen Gott, der die Bereitschaft zum Risiko belohnt durch Segen, durch Führung, durch seine Treue, durch Rettung und ewiges Leben. Und Sarah und Rahab und ihre Geschichte sind eine Ermutigung für uns, diesem Gott zu vertrauen und einen Glauben zu haben, der bereit ist, ein Risiko einzugehen. Und dafür möchte ich an dieser Stelle beten, bevor wir dann miteinander Abendmahl feiern möchten. Ja, Jesus, es fällt uns einmal schwer, dass viele Sachen nicht so sicher sind, wie wir uns das wünschen würden. Es fällt uns schwer, dass wir ein Risiko im Glauben einnehmen müssen. Oder mir fällt es sicher schwer. Aber du belohnst das Risiko, das wir eingehen, mit so vielem, was du uns schenkst. Und vor allem, dass du uns rettest. Und so bitte ich dich einfach, dass du unseren Glauben stärkst, wenn wir jetzt miteinander oben mal feiern und nachher auch dich anbeten und preisen als unseren Erlöser. Amen.